Ahoi und herzlich willkommen beim Neurodivergenznavigator, deinem Kompass für neurodivergente Identität. Du bist hier richtig, wenn du dich auch schon immer wie ein Alien auf einem fremden Planeten gefühlt hast. Mein Name ist Katharina Schön, aka Guardian of Mind, und ich bin deine Navigatorin auf der Reise zu deinem unmaskierten Ich. Hier erfährst du alles über ADHS, Autismus, Hochsensibilität und Hochbegabung. Und du wirst erkennen, du warst nie falsch, sondern nur ein Pinguin unter fliegenden Vögeln. Bist du bereit, in See zu stechen? Dann komm mit! In dieser Folge will ich dich nochmal mit in meine Vergangenheit nehmen, und zwar in die Zeit meines Zusammenbruchs, beziehungsweise auch noch ein kleines bisschen davor, als das alles mit Burnout und so weiter angefangen hat. Wie du ja vielleicht noch aus meiner letzten Folge, beziehungsweise aus der ersten Folge weißt, 2017 bin ich als Quereinsteigerin im HR-Management gestartet. Also Personalmanagement, das war eine Marketingagentur, spezialisiert auf Gaming und E-Sports, und ich dachte mir, richtig geil, da will ich rein, da sind auch die, sicherlich die Leute, mit denen ich gut klarkomme, auch wenn ich Jahre davor nicht mehr gezockt hatte, weil ich einfach keine Zeit mehr hatte, aber ich fand es einfach mega cool und dachte mir, ja, das soll's sein. Und ich war auch total euphorisch und total davon überzeugt, dass es alles gut läuft, weil immerhin habe ich ja ein Fernstudium gemacht. Und dann dachte ich mir so, ich bin ja doch ganz intelligent, ja, ich hatte ja auch mein Studium mit 2,0 abgeschlossen, also werde ich mich ja als Einsteigerin in so einen Bürojob reinfuchsen können. Und habe aber relativ schnell gemerkt, das ist schon ein bisschen herausfordernder, als ich dachte. Und hier habe ich gleich mal ein richtig krasses Learning und richtig krassen Aha-Effekt für dich. Und zwar, was war passiert? Oder jetzt in Retrospektive, was ich gelernt habe, folgendes. Also, ich habe ja jahrelang in der Hotellerie und Gastronomie gearbeitet. Und da habe ich mich halt sehr, sehr viel bewegt. Und wie gesagt, dann nach dem Zusammenbruch und dann zwischendrin habe ich gelernt, dass Bewegung ja tatsächlich sehr gut für ADHS ist. Aber ich habe halt diesen banalen Tipp habe ich nie so ganz verstanden, bis ich die wissenschaftliche Basis erklärt bekommen habe. Und zwar, wenn wir viel Sport machen und vor allem halt sehr viel, also Muskulatur auch sehr beansprucht wird, dann entsteht in Muskeln Laktat. Laktat hat den Effekt, dass in den Exekutivfunktionen, das heißt in dem vorderen Teil des Gehirns, also hinter der Stirn, dass diese Funktionen unterstützt werden. Und so konnte ich halt viele, viele Jahre einfach super funktionieren. Ich habe ja auch damals in meinem Studium früh oder gegen Mittag habe ich studiert und habe meinen Kram gemacht und bin dann abends Kellnern gegangen. Hat alles wunderbar geklappt. Natürlich hatte ich hier und da mein Chaos oder hier und da mal was vergessen und so weiter und habe generell diese auch so Schusseligkeit und so weiter im Alltag. Das hat mich aber alles nicht so krass angestrengt, beziehungsweise ich hatte da nicht so einen extremen Leidensdruck, weil ich das ja auch damals einfach als Teil meiner Persönlichkeit sah. Hieß ja schon immer so, ja, Kathi ist schusselig, Kathi ist chaotisch, dies, das. Und erstens mal dachte ich mir so, ja, jetzt bin ich, weiß gar nicht, Mitte, Ende 20 war ich da. Jetzt geht's aber los, ne? Und jetzt habe ich einen Erwachsenenjob und jetzt geht's richtig los mit der Karriere. Richtig cool. Ja, wenn man aber nicht weiß, dass man ein ADHS-Gehirn hat und wenn man nicht weiß, das hat einfach sitzende Arbeit, ja? Also eine Bürotätigkeit, dass die komplett das ADHS auslöst oder wo dann halt diese ganzen hinderlichen Sachen von ADHS kicken, dann ist das schon sehr schwierig. Und ich hatte ja, wie gesagt, auch weder erkannt noch hatte ich da irgendwelche anderen Kompensationsstrategien beziehungsweise Medikament oder. Das kam ja später alles erst, beziehungsweise nehme ich auch jetzt nicht regelmäßig ein Medikament, weil ich ja meinen Alltag und mein komplettes Leben einfach an meine Neurodivergenz angepasst habe und deswegen brauche ich das zum Beispiel halt nur auf Großveranstaltungen, aber eher aufgrund von Autismus und so weiter, aber dazu später gerne mehr. Na, jedenfalls begab es sich, dass ich, wie gesagt, im August 2017 angefangen habe und ich hatte einfach relativ viele Fehler auch am Anfang gemacht. Und es hat mich natürlich geärgert, ne? Also wenn man auch so ein bisschen perfektionistisch ist und vor allem sich auch super gern Mühe geben möchte in dem neuen Job und so weiter, dann hat mich das natürlich total abgenervt, dass ich viele Sachen vergessen habe oder da auch chaotisch war und so weiter und einfach echt Probleme hatte, mich in diese Bürosachen da reinzufuchsen, auch E-Mail-System und so weiter. Und das hat sich dann so aus ausgeprägt, dass ich ja im Hyperfokus dann mich auf meine Arbeiten konzentriert habe. Und das Blöde dabei ist aber, dass im Hyperfokus, dass wir da halt auch unsere anderen, Reize vom Körper, also körperinneren Reize, ausblenden können. Das kann vielleicht damals, irgendwie Steinzeit oder so, wenn man irgendwie ein Tier gejagt hat, vielleicht war das irgendwie ein Vorteil oder eben vorteilhaft, weil wenn man sich auf eine Sache konzentriert und fokussiert, also wirklich laserscharf, wie zum Beispiel ein Beutetier zu verfolgen und zu jagen, dann kann man nicht plötzlich sich denken, so, oh, jetzt muss ich aber mal schnell pinkeln gehen oder vielleicht wäre es jetzt mal Zeit für einen kleinen Snack, weil ich ein bisschen unterzuckert bin. Das wird halt alles unterdrückt. Und was aber auch unterdrückt wird, wird dieser Reiz und diese Fähigkeit, einfach diese intuitive Fähigkeit vom vegetativen Nervensystem, dass man merkt, dass man auf Toilette muss. So, ich habe das, wie gesagt, ich habe das nicht gemerkt und ich habe das irgendwie vielleicht auch dann unterdrückt und so weiter und habe dann Ende des Jahres 2017 eine Blasenentzündung verschleppt, die dann zu einer Nierenbeckenentzündung wurde. Das heißt, wunderbar, konnte ich dann erstmal zu Weihnachten ins Krankenhaus und wurde dann halt da behandelt mit intravenös Antibiotika oder irgendwie so. Und ich hatte wirklich richtig, richtig höllische Schmerzen. Das war schon mal gar nicht cool. Ja, und dann kam ich raus, habe wie gesagt weitergearbeitet, habe weiter versucht, meinen Kram auf die Reihe zu bekommen, aber hatte immer das Gefühl, dass ich nie so richtig ankomme oder dass ich nie so richtig mich verbessere. Also ich habe zwar schon extreme Sprünge gemacht, aber dennoch war immer dieser Frust da, dass ich wieder was vergessen habe, dass ich wieder was auf dem Schirm nicht hatte und so. Und das hat mich richtig, richtig doll geärgert und ich habe echt dann irgendwann gedacht, also als es halt auch immer und immer schlimmer wurde, zeitweise, dass ich dement werde. Und da kommen wir gleich halt dann zu dem richtig krassen Zeitpunkt, als es dann extrem gekippt ist. Denn es hatte gerade mal ein Jahr gedauert, bis ich die ersten Burnout-Erscheinungen hatte. Und das war echt heftig. Also ich habe dann ab dem September 2018, ich habe halt in dem hochfunktionalen Burnout. Ich habe die komplette Woche natürlich immer durchgezogen. Ich habe da gearbeitet, meine auch 9 oder 10 Stunden, bin dann nach Hause, war fix und fertig. Das Problem war aber, ich bin zwar manchmal irgendwie schon um 8 oder um 9 ins Bett, konnte dann aber halt auch nicht richtig durchschlafen, bin dann irgendwie wieder um 4 aufgewacht und so. Und ich war einfach immer komplett erschlagen und müde. Und das ist halt auch so ein blödes Ding. Wenn man halt keinen qualitativ hochwertigen Schlaf hat, dann werden auch wiederum die ADHS-Symptomatiken schlimmer. Richtig doof. Ja, jedenfalls, ich habe zwar performt, so gut ich konnte unter der Woche, war aber am Wochenende einfach komplett fertig. Ich lag nur auf der Couch und hatte dann immer am Sonntag, Nachmittag oder Abend unerklärliche Heulkrämpfe. Also ich meine, das war schon eigentlich ein riesengroßer roter Alarm und eigentlich hätte jeder wissen und erkennen können, natürlich ist das wegen der Arbeit, weil wer fängt denn unkontrolliert zu weinen an, weil man sich denkt, so, ich muss morgen auf Arbeit und ich habe aber jetzt schon wieder Angst, dass ich irgendwas vergessen habe und schon wieder Ärger bekomme. Und wie gesagt, Herbst 2018 wurde das immer und immer schlimmer. Ich hatte dann nicht nur die Heulkrämpfe Sonntagnachmittag zu Hause, sondern hatte auch vermehrt, wovon ich damals dachte, dass es Panikattacken sind, Meltdowns auf Arbeit, weil mein Nervensystem komplett überreizt war. Hier zur Erklärung, was ist denn überhaupt ein Meltdown? Der Begriff kommt eigentlich aus der Autismus-Community bzw. aus dem Bereich und ein Meltdown ist einfach ein Nervenzusammenbruch des autistischen Nervensystems. Das heißt, wenn man überreizt ist durch äußere Sachen, also äußere Sensoriken, wie zum Beispiel Lärm, vielleicht aber auch Gerüche, Licht und so weiter, Wind. Es kann aber auch emotional sein, das kann aber auch sein, wenn sich zum Beispiel Pläne ändern. Also alles solche Sachen, die ein autistisches Nervensystem stressen. Und dann kommt es, bei Kindern wird das zum Beispiel halt auch ganz oft fehlinterpretiert, dass das Kind halt irgendwie aufmüpfig ist, seinen Willen will und deswegen ausrastet. Aber das ist wirklich ein absoluter Notfall. Also das Nervensystem, das bricht wirklich zusammen. Und bei mir hat sich das schon immer so geäußert, dass ich ja extrem doll weinen muss, dass ich sehr stark hyperventiliere. Als Kind hatte ich das teilweise aber auch, dass das kennen vielleicht halt auch Eltern noch von oder Eltern von ihren Kindern oder vielleicht kennt ihr das auch noch selber von euch. Ich weiß auch noch ganz dunkel, dass ich mir mit Büchern gegen den Kopf geschlagen habe, weil sich das angefühlt hat, als ob mein Gehirn in Flammen steht. Also es war richtig, richtig schlimm. Naja, jedenfalls hatte ich dann aber auf Arbeit, weil man muss ja professionell und erwachsen wirken und so weiter, habe ich mich entweder schnell auf Toilette verzogen und habe dann versucht, so leise wie möglich zu weinen und zu hyperventilieren, oder bin zu meinem Kollegen Eugen ins Büro und habe da komplett hyperventiliert, so, Eugen, ich habe eine Panikattacke. Und hier, und ich hatte damals schon, oder als es mir dann schon so schlecht ging und anfing, bin ich ja zu meinem Arzt und der hatte erstmal eine generalisierte Angststörung diagnostiziert. So, und ich dachte, das ist halt das. Aber wie ich dann viel später kennengelernt habe und auch gelernt habe, wie gesagt, es war ein Meltdown und der hatte sich einfach schon seit morgen aufgebaut, weil erstens mal schon dieser emotionale Stress, ne? Dann bin ich immer mit meinem Mann mit dem Auto zur Arbeit gefahren, das war nicht lange, es waren ungefähr 40, 45 Minuten. Aber was mich da auch schon gestresst hat, war, wenn ich Beifahrerin war und das nicht sozusagen keine Kontrolle darüber hatte, wie oder wann gebremst wird oder beschleunigt wird, das halt auch, also das hat auch schon mein Nervensystem komplett überreizt. Und ich bin, wie gesagt, komplett fertig schon auf Arbeit angekommen. Und wenn da bloß eine Kleinigkeit schiefgegangen ist, wenn ich wieder irgendwas vergessen habe, wenn ich zum Beispiel einen Anhang in einer E-Mail vergessen habe oder irgendeine andere Kleinigkeit war, dann konnte dieses Fass zum Überlaufen gebracht werden und das war einfach richtig schlimm. Und wie gesagt, ich habe da in dieser Phase und in dieser Zeit dachte ich dann auch irgendwann, dass ich dement werde, weil ich innerhalb von einem Wimpernschlag vergessen habe, was ich gerade gedacht habe oder was ich gerade machen wollte. Ich hatte ja an meinem Arbeitsplatz zwei Bildschirme. Und wenn ich da halt mit Tab und so weiter umgeschalten habe oder auch mit den zwei Bildschirmen, wenn ich nur meinen Blick gewendet habe auf den anderen Bildschirm, ich habe instant vergessen, was ich gerade machen wollte. Und ich hatte echt gedacht, ich verliere den Verstand, ich werde verrückt, ich weiß nicht, was hier los ist. Das hat dann gegipfelt, indem mein Körper dann irgendwann sagte, so, nee, jetzt ist hier Schicht im Schacht. Und zwar habe ich dann 2018, war ich einfach komplett fertig dann zu Weihnachten. Ich habe dann auch zu meinem Mann damals gesagt, ich kann nicht weg, ich kann nicht zu unseren Familien fahren. Ich kann nicht, wie ich damals noch irgendwie erzählte, ich kann mich nicht normal verhalten, ich kann mein Gesicht nicht anpassen, wovon ich jetzt weiß, dass es Masking ist, ja. Und ich meine, das kennen sicherlich auch Menschen, die in Anführungsstrichen nur Depressionen haben, also keine angeborene Neurodivergenz, weil auch die kennen das, dass man irgendwie so tun muss, dass alles okay ist, denn sich irgendwie zu rechtfertigen oder zu erklären wäre noch anstrengender, als nur mal in einen Bruchteil von einer Sekunde so zu schauspielen, als wäre alles okay. Aber ja, mein Mann hat damals gesagt, okay, alles klar, ich sag das ab, gar kein Problem, bist halt krank, dann bleiben wir halt zu Hause. Gut. Und wir sind zu Hause geblieben und ich dachte mir, gut, jetzt kann ich mich ein bisschen entspannen. Aber kurz vor Silvester habe ich richtig, richtig dolle Bauchschmerzen bekommen. Mein Mann hat damals gesagt so, ey, ich lasse dich so nicht auf Arbeit. Ich werde dich sofort dann, wenn Ärzte wieder aufhaben, dann werde ich dich zum Arzt fahren. Und ich so, nein, das kann ich nicht. Ich habe wieder Onboarding und ich habe meine Verpflichtungen und die warten auf mich und es gibt ja niemand anders, der das machen kann und dies, das. Und das war halt einfach auch der pure Horror für mich. Aber ich hatte einfach so dolle Schmerzen. Schmerzen und Magenbeschwerden ging halt nicht. Und dann bin ich zum Arzt, habe mich krank schreiben lassen und so. Und ja, und dann kam nach unzähligen Hin und Her und dann noch ins Krankenhaus und so, kam halt raus, dass ich ein blutendes Magengeschwür habe. Richtig cool. Da hat wirklich mein Körper gesagt so, nee, du machst jetzt gar nichts mehr hier. Und wenn du selber auf dich nicht hörst, dann muss ich dich wohl anders zwingen. Ja, und dann war ich erstmal ungefähr einen Monat zu Hause, obwohl ich dann doch noch irgendwie, naja, red mal nicht ganz so drüber, aber mir wurde dann erstmal noch ein Laptop zugeschickt, so, ja, wenn du dich fühlst, dann kannst du vielleicht noch ein bisschen was machen. Und wie man das ja so auch in Deutschland eingebläut bekommt, ne, man möchte ja halt immer leistungsfähig sein, beziehungsweise man ist ja so pflichtbewusst und so weiter. Und trotz dessen, dass ich krankgeschrieben war und krasse Schmerzen hatte und es mir wirklich nicht gut ging, habe ich mich trotzdem manchmal noch 2-3 Stunden an Arbeit, also an meine Arbeiten gesetzt und habe die erledigt. Aber währenddessen habe ich auch gedacht, okay, ich muss jetzt nochmal irgendwie was finden. Also es kann ja nicht so weitergehen. Ich muss irgendwie ein besseres System finden, mich zu organisieren und zu strukturieren. Und ich muss anscheinend mein Arbeitsgedächtnis irgendwie outsourcen, weil ich habe, wie gesagt, dachte, ich werde dement. Ich konnte mir nichts mehr merken und ich musste jede kleine Aufgabe, musste ich mir irgendwo runterschreiben, weil sonst wäre die weg gewesen. Also habe ich ganz, ganz viel zu Produktivitätsmethoden und so weiter mich belesen und habe aber mir dann auch solche Bücher geholt zum Thema Depressionen und Burnout loswerden. Und da bin ich tatsächlich das allererste Mal auf ADHS gestoßen. Ich habe ja bis zu dem Zeitpunkt noch nie irgendwie was mit der Thematik am Hut gehabt. Ich habe niemanden irgendwie in meiner Umgebung, Freundeskreis, Familienkreis gehabt. Ich kannte das auch nur hören, sagen, Aufmerksamkeit, Defizit, bla bla. Aber da stand in einem Buch, wirklich in nur ein paar Sätzen, Menschen mit ADHS sind prädestiniert für Burnout. Und ich weiß nicht warum, aber irgendwie hat es Klick gemacht. Und dann habe ich angefangen, erstmal zu recherchieren. Und natürlich auf Englisch, weil man da immer bessere Informationen bekommt. Und habe dann einen YouTube-Kanal gesehen und gefunden. Und zwar How to ADHD. Und die Content-Creatorin ist, wie gesagt, selber spätdiagnostiziert und hat damals schon, ich weiß gar nicht, wann war das, 2018, 19 halt, schon über ADHS aufgeklärt. Und ihre Videos, da konnte ich an jedes einzelne Merkmal, jedes, was sie da erzählt haben von Symptomen, auch bei Mädchen und so, konnte ich einen Haken dran machen. Und ich dachte mir, das kann doch nicht wahr sein. Wie krass ist das? Und wie das viele vielleicht auch schon kennen, die diese Reise auch schon durch haben, dachte ich am Anfang so, nee, ich bilde mir das nur ein. Also habe ich erstmal so weitergemacht. Ich habe auch nichts auf Arbeit erzählt, weil wieso und so weiter. Bis es dann irgendwann, als es noch schlimmer wurde und noch schlimmer, habe ich natürlich dann die Überweisung von meinem Hausarzt erbeten und habe durch sehr, sehr viel Glück dann einen Diagnostikplatz halt bei meiner Praxis hier in Potsdam gefunden. Aber ja, das hat halt auch nochmal mehrere Monate gedauert, weil ich glaube, den Überweisungsschein 3-mal vercheckt habe. Also der ist irgendwie abgelaufen oder ich habe es verloren. Also wirklich ADHD at its best. Und Ende 2019 war es dann so, dass ich halt einen neuen Chef bekommen habe und dem habe ich mich auch das allererste Mal dann anvertraut, weil ich war einfach komplett fertig und ich konnte das halt auch nicht mehr alles kompensieren und so. Und der hat mich auch mega, mega gut unterstützt, bis ich dann 2020 komplett zusammengebrochen bin, weil ich absolut, also es ging gar nichts mehr und mein Nervensystem hat einfach nur noch geschrien und ich auch. Es begab sich nämlich, dass ich eines Morgens im Bad stand, ich habe mich fertig gemacht, habe gerade meine Haare gemacht und da kam mein Mann an und wollte mich einfach nur umarmen und ganz lieb küssen und ich war aber einfach so krass überreizt, dass ich zusammengesackt bin. Ich habe den angeschrien, dass er mich nicht anfassen soll und ich konnte einfach nicht mehr. Und er war natürlich dann aber auch total geschockt und meinte dann so, oh, ich weiß gar nicht mehr, wie ich dir weiterhelfen soll, weil, wie gesagt, es macht mich auch total traurig und so, aber mit aller Geduld und alles geht halt nicht. Und da dachte ich mir, okay, wenn ich schon nicht für mich hier irgendwie was verändere, dann auf jeden Fall für ihn. Und dann habe ich gesagt, okay, alles klar. Also ich weiß zwar nicht, wie das alles wird, weil ich hatte ja auch schon Monate vorher überlegt, ob ich kündige und dachte mir so, oh, das geht aber nicht wegen Geld und dies, das. Weil war ja auch dann Corona und so, ne? Und mein Mann damals, der hatte beim Film gearbeitet und ja, Filmbranche und dann unter Corona einen Film drehen, auch schwierig. Naja, aber dann dachte ich mir so, okay, wir werden das schon irgendwie schaffen. Also habe ich noch gleich an dem Tag meine Kündigung fertig gemacht und dachte mir so, gut, das ist jetzt der Anfangspunkt. Ich muss jetzt was tun, das wird jetzt die Entscheidung sein. Ich muss jetzt wieder ich werden. Ich will jetzt wieder gesund werden, weil es kann ja nicht so weitergehen. Und da war auch der Augenblick, wo ich mir das allererste Mal dachte, Moment mal, also ich weiß jetzt schon so viel über ADHS. Das habe ich noch gar nicht so mitbekommen, dass es solche Sachen gibt. Und dann, was ist natürlich passiert? Das liebe Universum oder besser gesagt der gute TikTok-Algorithmus, weil ich habe dann auch, ne, ab Corona 2020, da gab es ja dann den neuen Trend oder, ne, die coole neue App TikTok, habe ich mir das dann auch mal runtergeladen und da schon einfach ganz, ganz viel ADHS-Content für mich selber angeguckt, bis dann plötzlich tröpfelweise immer wieder und immer mehr Content von autistischen Content-Creatorinnen reinkam. Ne, auch alles spät diagnostizierte Frauen, die gesagt haben so, ja, ich hatte auch erst ADHS und dann kam noch Autismus dazu. Bei manchen war es auch umgedreht. Und dann haben die halt auch erklärt, wenn du dies und das und jenes hast, das ist nicht ADHS. Das ist weder in den diagnostischen Kriterien noch sonst irgendwo. Das ist Autismus. Und ich dachte mir, fuck, oh, okay, well. Und das war, wie gesagt, auch dann so ein Punkt, wo ich mir dachte, gut, ich muss jetzt auch das herausfinden. Jetzt weiß ich, okay, ADHS, safe, aber ich will jetzt auch wissen, trifft denn jetzt Autismus zu oder bilde ich mir auch das ein? Was ist hier eigentlich los und so? Und wie gesagt, ich wollte einfach endlich aus dieser Depression und aus diesem Burnout und aus dieser ständigen Überreizung rauskommen. Ich hatte nämlich einmal, es wird ja dann immer gesagt so, na, und Selbstfürsorge und tu dir doch mal was Schönes und so. Und da war ich dann irgendwie mit meinem Mann, waren wir bei so einer Paar-Massage oder so. Ja, aber wenn man autistisch ist und auch noch komplett überreizt, also im Burnout und dann kommt auch noch eine fremde Person, die einen generell anfasst und dann halt auch noch massiert, ne, ist ja nochmal was anderes, dann ist das auch nochmal der, also Overlevel 9000, das ist purer, blanker Horror. Bin da raus, noch überreizter als vorher und hatte das erste Mal in meinem Leben wegen einem Geruch einen Meltdown, weil wir wollten danach Sushi in unserem Lieblings-Sushi-Restaurant einfach zum Mitnehmen holen. Und wir waren drin, weil es war ja auch kalt. Ich glaube, es war nach Winter oder so, ich weiß gar nicht. Und dieser Geruch hat mich einfach so überreizt, dass ich aus dem Laden auch gestürmt bin und auch wieder einen Meltdown hatte. Ich da geweint habe, hyperventiliert und ich wusste nicht, wieso. Ne? Das konnte mir ja auch niemand erklären. Bis ich dann selber darauf gestoßen bin, dass durch autistischen Burnout sich diese ganzen sensorischen Sensibilitäten auch exponentieren können, beziehungsweise so krass verstärken können, weil eigentlich habe ich sonst eine Hyposensitivität auf Gerüche. Ich rieche eigentlich sehr selten was. Das muss schon sehr, sehr stark sein. Aber dass das halt so krass war in dem Moment, das war richtig gruselig. Das war also die Geschichte, wie ich durch, ja, Burnout zu ADHS und dann halt auch später Autismus gekommen bin. Ich werde das in der nächsten Folge nochmal ein bisschen ausweiten, beziehungsweise dann weiter erzählen und dann auch darauf eingehen, wie ich das alles so festgestellt habe. Weil, wie gesagt, ich habe ja auch erst oder bin auch erst auf Informationen getroffen, die nur Stereotyp waren. Und da war ich sehr froh, dass es zumindest schon diesen Account How to ADHD gab, wo ich sehr viele gute Informationen fand und dann auch für mich einfach schon mal mitnehmen konnte, okay, ich bin nicht verrückt, ich bilde mir das nicht ein und es gibt so viele und ich habe ja dann auch Diagnostik, dies, das, ne? Und jetzt kann ich schauen, was mache ich denn ja damit? Also ja, dann hörst du mich in der nächsten Folge. Bis dann. Das war der Neurodivergenz-Navigator, dein Kompass für neurodivergente Identität. Wenn du in dieser Folge eine erfrischende Aha-Erkenntnis hattest, teile sie gern mit anderen Gehirnzwillingen. Und wenn du tiefer eintauchen willst, findest du meine Posts, Videos sowie weitere Angebote über meine Social-Media-Kanäle auf Guardian of Mind und den Link dazu in den Shownotes. Danke fürs Zuhören und denk dran, du bist nicht auf einem fremden Planeten gestrandet, du hattest einfach die falsche Karte. Bis zum nächsten Mal, deine Navigatorin Kati.